Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Ein herzliches Hallo, liebe Freunde der Nachspielzeit. Nach einer etwas längeren Pause begrüße ich euch hiermit zur Ausgabe 7 des kleinen Podcasts und wir feiern heute auch gleich zwei Premieren, von daher hoffe ich, dass das Warten sich gelohnt hat. Zum einen hat der Podcast ein neues Titelbild, zum anderen, und das ist mir aber viel wichtiger, darf ich in dieser Folge das erste Mal einen Gast begrüßen, mit dem ich mich unterhalten kann, und zwar ist es der Klaus Vogt, der unter anderem der erste Vorsitzende des FC Playfair ist, einem Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, ein paar Dinge im Fußball anzusprechen, zu benennen und auch Lösungsvorschläge aufzuzeigen, die gerade vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung laufen. Ich will gar nicht so viel vorweg erzählen, deswegen würde ich sagen, lasst uns auch am besten gleich ins Gespräch einsteigen. Hallo Klaus, herzlich willkommen bei der Nachspielzeit.
Hallo Ron, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass es geklappt hat heute. Wir feiern auch gemeinsam eine Premiere. Du bist nämlich der erste Gast in dem Podcast. Bisher war ich immer alleine. Umso mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Ich glaube, wir haben ein paar sehr interessante Themen, über die wir sprechen können. Würde dich aber einfach am Anfang mal bitten, dich mal unseren Hörern vorzustellen.
Klar, mache ich gerne. Also Ron, ich freue mich ebenso, bin gespannt auf deine Fragen und muss ehrlich sagen, für mich die gleiche Premiere, erster Podcast. Insofern hoffe ich, dass klappt, dass die Verbindung gut ist. Zu meiner Person stelle mich gerne kurz vor. Klaus Vogt, 48 Jahre, verheiratet, drei Kinder und in vierter Generation leidenschaftlicher VfB Stuttgart-Fan. Das heißt, ich bin stolz und froh, dass ich es geschafft habe, alle drei Kinder ohne Jugendamt zum VfB-Fan zu erziehen.
Ja, dann hat man ja die Parenting Goals schon erreicht. Ich arbeite auch hart daran. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit eigentlich, dass man das erreichen will.
Oh ja, wobei Ron, in der heutigen Zeit nach 6-mal dem falschen Meister wird es immer schwerer. Es gibt mittlerweile Kinder, die eingeschult werden, die keinen anderen deutschen Meister als den aus Süddeutschland kennen.
Das ist richtig. Das macht es nicht gerade einfacher, da hast du recht. Zu den Ursachen kommen wir ja vielleicht gleich auch mal ein bisschen. Sonst geht es ja in dem Podcast in der Hauptsache immer um den VfB. Über den wollen wir heute auch sprechen. Zunächst würde ich aber gerne mal über den Verein, bei dem du erster Vorsitzender bist, nämlich den FC Playfair sprechen. Denn es gibt ja schon eine gewisse Verbindung in der Historie zwischen dem VfB und dem FC Playfair. Erzähl doch einfach mal, wie ist denn das Ganze so losgegangen?
Mache ich gerne. Und klar, natürlich gibt es eine Verbindung. Und die Verbindung zwischen dem VfB und dem FC Playfair ist natürlich der VfB. Und eigentlich leider das Abstiegsjahr, in dem wir abgestiegen sind. Da gab es ja so das erste, sage ich mal, halbwegs geplante Montagsspiel in Bremen. Ja, ich fahre relativ viel zu Auswärtsspielen, bin oft eingeladen, mache das immer gerne. Wollte natürlich auch nach Bremen. Ist natürlich, sage ich mal, für Familienvater und Berufstätige relativ schwer, an einem Montagabend nach Bremen zu kommen und seine Mannschaft zu unterstützen. Das heißt, ich habe es dann auch nicht geschafft. Es wurde ja dann auch von vielen VfB-Fans boykottiert. Und in der Woche darauf haben sich relativ viele, auch klar in meinem Freundeskreis, viele VfB-Fans darüber geärgert, wie man so ein wichtiges Spiel in der Phase an einem Montagabend nach Bremen legen kann. Wir haben da verloren, wir haben da verdient verloren. Vielleicht sind wir auch verdient abgestiegen. Wahrscheinlich hätte es sich nicht geändert, wenn ich und viele andere auch in Bremen gewesen wären. Aber grundsätzlich die Tatsache, dass auf Fans, vor allem auf Auswärtsfans, so wenig Rücksicht genommen wird, hat mich und viele andere geärgert. Ja, bei mir gab es dann eigentlich den Auslöser, dass ich mich geärgert habe, dass sich so viele VfB-Fans ärgern und nichts machen und sich dort relativ viel gefallen lassen. Und da kam so die Situation bei mir, wo ich gedacht habe, Mensch, bin ich eigentlich alleine so in meinem Freundeskreis, habe dann mal so befreundete VfB-Fans angeschrieben und gesagt, Mensch, ihr schimpft auch nur, ihr macht nichts dagegen. Wieso lassen wir uns das alle gefallen? Und da war ich dann überrascht von so 10, 20, 30 E-Mails, wie viel positive Rückmeldung da kam. Und daraus entstanden ist eigentlich so eine Idee, Mensch, lass uns doch mal so die Faninteressen ein bisschen bündeln. Daraus entstanden ist so diese Homepage Respect the Fan. Ja, aus der dann später, sage ich mal so ein halbes Jahr später, dann der FC Playfair entstanden ist. Ja, also die, Die Idee zu Respect the Fan war einfach, dass die Fans ein bisschen mehr Mitsprache im Fußball haben. Es gab auch viel Kritik, die gesagt haben, Mensch, wer ist das, dieser Klaus Vogt? Was macht der mit der Homepage? Der sammelt ja da nur E-Mail-Adressen ein. Das ist ja nicht mal ein Verein. Die sind schon gar nicht gemeinnützig, nicht eingetragen und. Und der Auslöser war eigentlich dann diese Kritik, die wir dann von unterschiedlichen Fans aus ganz Deutschland bekommen haben und gesagt haben, Mensch, stimmt eigentlich. Das kann man wirklich kritisieren bei uns und lass uns das mal versuchen, seriös aufzubauen und einen Verein zu gründen. Und daraus ist dann der FC Playfair entstanden.
Okay, ist ja schon interessant, wie so eigentlich aus einem sehr persönlichen Ärger dann ja doch in relativ kurzer Zeit was entstanden ist, was ja angefangen hat, auch immer größere Kreise zu ziehen. Ja. Ich meine, erstmal die Hürde zu haben, sich zusammenzufinden, dann das Ganze auch in eine Struktur zu gießen. Wann war dir oder wann war euch denn dann klar, dass es weitergehen muss? Also, dass der Ärger über ein Montagsspiel sicherlich der Funke war, der das Ganze irgendwie entfacht hat, aber dass eben ja das Bild größer werden muss.
Ja, also für uns war es eigentlich klar, als wir gesehen haben, Mensch, es gibt wirklich sehr viele Leute, nicht nur bei uns in Stuttgart rund um dieses Montagsspiel, sondern es eigentlich bundesweit. Wir haben ja dann wirklich eine große Resonanz bekommen und gesehen, okay, es bringt nichts, wenn wir nur was ansprechen. Wir müssen das dann auch wirklich konstruktiv versuchen zu verbessern. Weil sonst sage ich immer, wenn man sieht, dass etwas schief läuft, in der heutigen Gesellschaft, egal wo, ob das jetzt in der Politik ist, ob das im Unternehmen ist oder im Fußball, im Sport oder in der Familie, wenn man das dann nicht versucht, im Rahmen seiner demokratisch-geistigen oder finanziellen Möglichkeiten zu korrigieren, sondern das akzeptiert, dann ist man mit schuld, wenn was schiefläuft. Und ich glaube, wir haben damals eigentlich eine ganz gute Konstellation mit so einem engeren Kreis von Freunden, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal versuchen, nicht nur zu motzen und zu schimpfen, sondern uns einen Beitrag zu leisten, wie man es vielleicht besser machen kann. Ohne Anspruch, dass wir eine Blaupause in der Tasche haben, wie man alles besser machen kann, weil die gibt's ja auch nicht.
Ja.
Aber es gibt da natürlich immer zwei Seiten und zwischen den zwei Seiten gibt's auch relativ viele Kompromisse dazwischen. Ja, und die versuchen wir einfach zu finden, anzusprechen und da Lösungen aufzuzeigen und sei es nur, dass wir mal eine Diskussion einleiten, ergebnisoffen, ohne zu wissen, ob was besser wird, aber zumindest, dass es mal diskutiert wird und dass man es vielleicht mal überdenkt. Also es war eigentlich so der Zeitpunkt, wo wir gesehen haben, viel positive Resonanz. Ich glaube, wir müssen das ernsthaft und richtig professionell machen. War von Anfang an so überhaupt nicht geplant und ehrlich gesagt sind wir auch ein bisschen von der positiven Presse dann überrascht worden, unter Zugzwang gekommen, ja, und wollten dann bei einer guten Idee einfach weitermachen.
Okay. War dir denn so, wenn ich mich jetzt nochmal so an den Tisch setzen würde von den ersten Treffen, wart ihr denn schon so aufgestellt irgendwie, dass ihr sagen konntet, okay, wir haben ja zwar eine Idee, aber das können wir tatsächlich auch umsetzen? Also verschiedene Disziplinen, die man ja da sozusagen auch braucht. Oder war das einfach eher so, naja, lass es uns mal anpacken. Ich habe es noch nie gemacht, aber wir finden raus, wie es geht.
Genau so war es. Also wir sind zusammengesessen, haben dann gesehen, wir sind ein bunter Kreis von Fußballfans, damals noch von überwiegend VfB-Fans und haben dann gesehen, okay, wenn wir das machen und das wirklich ernsthaft und sinnvoll machen wollen, dann müssen wir Aufgaben verteilen, zum Teil Aufgaben an Leute, die was zum ersten Mal machen. Aber da haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass wenn man was mit Herzblut macht, ja, dass man sich dann reinhängt und dass dann eine relativ gute Lösung rauskam. Und geplant war das so überhaupt nicht. Ja, wir waren dann auch überrascht, wie gut es dann dennoch funktioniert hat. Aber ja, es liegt natürlich immer an den Leuten, die mitmachen. Und da hatten wir, glaube ich, das Glück, dass wir von Anfang an viele gute Mitmacher hatten, die sich auch integriert haben und die auch mitgemacht haben, mehr als wir eigentlich erwartet haben.
Wer waren das denn so, wer da am Anfang dabei war und sind die heute auch noch dabei? Ich vermute mal ja.
Ja.
Wer ist denn so die Kerngruppe?
Ja, also Kerngruppe kann ich ganz klar sagen, da gehört eigentlich der André Bühler dazu, der von der Hochschule in Nürtingen ist, der ausgewiesene Fußballexperte und VfB-Fan, ja, der eigentlich so für mich so mit der Auslöser war, wir müssen da was machen, weil er natürlich als Freund eine glückliche Konstellation hat, als Professor, ich sage jetzt mal auch als Fußballprofessor, der vor über 10 Jahren in England zum Thema Profifußball und Kommerz promoviert hat und wirklich weiß, über was er spricht inhaltlich und eigentlich sieht, was dort vor über 10 Jahren begonnen hat, bei uns langsam auch Fuß fasst und sich umsetzt. Und wenn man sieht, was es zum Teil für Fans oder für negative Entwicklungen in England gibt, haben wir uns entschieden, pass auf, lass uns versuchen, das in Deutschland zu verhindern. Also das ist bestimmt der erste Mitstreiter für uns, der André Bühler. Ja, da gehört natürlich ein Bernd Sauter dazu als Buchautor und Groundhopper, der auch später sich dann bei uns um UNESCO-Antrag gekümmert hat. Da gehört ein Christian Brechtl dazu, der ein Herzensblut-VfB-Fan ist und dort auch immer wieder seine Finger in die Wunde legt. Ja, da gehören unterschiedlichste Fans, auch andere Fangruppen dazu. Also wir waren dann auch verwundert, dass wir dann Fans aus Freiburg, dass wir Augsburger, Frankfurter, Bremer, Hamburger, Berliner, wirklich ein bunter Haufen, wo wir relativ früh gemerkt haben, wir haben jetzt eigentlich Menschen zusammengefunden, denen geht es nicht speziell um einen Verein, sondern denen geht es um den Fußball grundsätzlich. Ja. Und das ist auch so unser Interesse als Verein, dass wir, natürlich bin ich VfB-Fan und ich habe VfB-Interessen auch im Blick, aber grundsätzlich geht es mir natürlich um die Interessen von Fußballfans. Und da geht es uns übervereinlich. Und da haben wir dann auch zufällig von der Presse zurückbespielt bekommen, dass wir auch dort so der erste Verein sind, der so übervereinlich für Fußballinteressen einsetzt. Ja? Mhm. Aber auch das war so natürlich nicht geplant. Ja, also wenn wir so zurückblicken, im letzten Jahr hatten wir relativ wenig geplant und es gab trotzdem relativ viele Themen, um die wir uns kümmern konnten. Ja, und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß, es kommen noch ein paar gute Sachen, aber da möchte ich auch nicht vorgreifen.
Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube tatsächlich, dieses Übervereinliche, was du jetzt auch gesagt hast, ist wahrscheinlich auch einer der Faktoren, der dem Ganzen dann auch nochmal ein bisschen mehr Gewicht verleihen, weil man eben da auch ganz praktisch zeigen kann, das ist halt nicht nur ein verärgertes Häuflein von Fans von Vereinen XY, sondern das Problem ist einfach in mehreren Vereinen da, und wenn man es noch weiter spannen will, in mehreren Ligen da. Und das befreit einen halt auch so ein bisschen dann von der Parteilichkeit oder wie man es dann auch nennen will.
Ja, definitiv. Also für uns war natürlich auch die Frage da, die immer so im Raum schwebt seit über 100 Jahren, wem gehört eigentlich der Fußball?
Ja.
Ja? Und die Frage kann man wirklich trefflich drüber diskutieren. Ich meine, da gibt es auch einen schönen NDR-Beitrag von Patrick Hallatsch im Sportclub, wo wir eine halbe Stunde lang drin sind, wo auch die Frage gestellt wird. Und momentan haben wir halt so ein bisschen das Gefühl, dass der Fußball ganz stark eher von Verbänden, von Vereinen, von Spielern, Beratern vielleicht und von vielen, die an diesem Konstrukt, sage ich mal, positiv verdienen, dominiert wird und leider relativ wenig von den, wie uns, normalen Menschen und Fans, die den Sport eigentlich tragen. Ja, das heißt, da haben wir gesehen, es gibt ein großes Missverhältnis zwischen der Ratio, den Sponsoren, die da hingehen, wo man ja weiß, warum die hingehen, ja, weil die ihre Zielgruppe erreichen wollen, und die Fans, die hoch emotional sind, aber den Sport eigentlich tragen und sich da relativ viel, ich will das nicht sagen, gefallen lassen, aber wenig Mitsprache haben. Und das war ja auch so ein Punkt, den wir einfach mal diskutieren wollten, weil nicht nur wir haben das Gefühl gehabt, beim Montagsspielen wird man nicht gefragt, sondern auch bei vielen anderen Sachen nicht. Und dann haben wir für uns gesagt, Mensch, wir sind ja auch nicht repräsentativ, können wir auch nicht sagen. Wir sind ein Haufen von 30, 40 Fußballliebhabern aus ganz Deutschland, die verschiedene Sachen diskutieren wollen. Und dann kam bei uns dann die Idee, Mensch, wenn wir das richtig machen wollen, müssen wir ja eigentlich mal die Menschen und die breite Fanbasis und Masse fragen, wie seht denn ihr den Profifußball? Und daraus kam dann die Idee, auch mit André Bühler, eine Studie über den Profifußball zu machen. Ja, da waren wir dann auch überrascht, dass wir als so kleiner Verein, neu gegründet, dann hinterher mit einer der größten Studien über den Profifußball erstellt haben, die es überhaupt gibt. Ja, und das nicht nur in Deutschland, sondern das weltweit. Und da frage ich mich, warum dann so eine Studie nicht große Verbände, DFB und DFL, machen? Ja, aber ich weiß warum, die haben natürlich Angst vor den Ergebnissen, wenn da Sachen rauskommen, die man nicht gern hört. Wissen wir ja auch. Und dann ist uns ja gelungen, da in relativ kurzer Zeit über 17.000 Menschen durch einen Fragebogen von 8 bis 10 Minuten zu klicken. Das ist heutzutage im Internet, so viele Menschen zu aktivieren, schon schwer. Muss man einfach sagen, weil die Abbruchrate enorm hoch ist. Aber für uns hat es gezeigt, wie viel Menschen dieses Thema wichtig ist. und dort ihre Meinung kundtun wollen. Ja, und was schön für uns war natürlich, waren dann später die Ergebnisse dort zu sehen. Und da muss man auch sagen, nicht alle Punkte, die wir bei uns auf der Liste als Problem hatten, waren nachher Probleme, sondern zum Teil auch andere. Aber dann haben wir gesagt, klar, wir versuchen die Probleme, die es gibt, anzusprechen und Lösungssätze zu diskutieren. Immer in der Hoffnung, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass was besser wird im Fußball.
Ja, ja. Ja. Weil was war denn dann das Ergebnis? Wo waren denn die Probleme?
Also das Top-Problem Nummer eins, was fast 90% der Menschen gesagt haben, war, dass sich im Fußball eigentlich es nur noch darum geht, immer schneller noch mehr Geld zu verdienen. Also wirklich ein ganz klares Kommerzproblem. Ja, das war ein Punkt. Es war ein großes Problem, dass viele Menschen kritisiert haben, dass es im Fußball sehr viel Regeln gibt auf dem Spielfeld. Klar, gelbe Karte, rote Karte, Nachspielzeit und alles, was es halt gibt, als Spieler, Tor und so weiter. Aber die finanziellen Rahmenbedingungen außerhalb des Spielfeldes zum Teil nicht vorhanden sind oder durch Finance Fair Play nicht eingehalten werden, was natürlich oft zu Wettbewerbsverzerrungen führt. Und das haben viele gesehen und kritisiert. Ja, und das sind Punkte, die wir dann offen ansprechen, nicht wir als Haufen von 30, 40 Menschen, sondern mit einer Studie von über 17.000 Teilnehmern. Und dann ist es natürlich schwer, wenn man eine fundierte Studie hat, als Verband dagegen zu argumentieren. Das haben wir dann auch gemerkt. Also wir hatten dann auch gute Termine. Ja, aber das sind so die Hauptprobleme, dass die Menschen einfach das Gefühl haben, es geht im Fußball nur noch um noch schneller, noch mehr Geld.
Ja, okay. Und das war dann auch so ein bisschen die Grundlage für euch, so ein paar Ziele auch zu formulieren, die ihr dann für den Verein definiert habt?
Ja, also für uns ist einfach wichtig, dass wir über die Studie hinaus dann Punkte hatten, wo wir wissen, okay, was denken wir, was denken die viele Fußballfans in Deutschland, und hatten damit natürlich Themen, die wir dann bei Vereinen, bei Verbänden, bei Fantreffs, Fanvereinigungen ansprechen und diskutieren konnten.
Aber ja, so ganz allgemein habt ihr ja ein paar Ziele formuliert, kann man ja auch auf der Homepage dann nachlesen entsprechend.
Genau. Für uns ein wichtiges Ziel ist einfach, was wir uns natürlich wünschen bei diesem, ich sag mal, ja, ein Stück weit ist es bei uns Volkssport, Fußball in Deutschland, ja, Zuschauersport Nummer eins, vielleicht sogar in der Welt Volkssport oder Zuschauersport Nummer eins. Es kommt eine neue WM, aber die Träger dieses Zuschauersports, die Zuschauer werden eigentlich relativ weit außen vor gelassen, es sei denn, es geht um irgendwelche Bezahlabos im TV, um Merchandising, um Eintrittsgelder, um Stimmung, um Choreografien und. Da sind sie wichtig. Ja? Ja. Aber wenn es zum Thema Mitbestimmung geht, leider nicht. Und wir haben gesagt, wir würden uns natürlich wünschen, dass es, wir kommen aus Deutschland, im Land der Demokratie und Mitbestimmung, dass es unter gewissen Rahmenbedingungen einen demokratisch gewählten Fanvertreter gibt in jedem Profiverein. Ich meine, sind wir ehrlich, das sind jetzt nur 36 Profivereine, 36 Menschen, in jedem Verein einen vernünftigen werden wir finden, den man dort platzieren kann. Ja? Und das ist für uns ja auch klar, der wird ja nachher nicht die großen Vereinsgeschicke lenken können. Also zum Beispiel haben wir im Aufsichtsrat beim VfB eine gewisse Anzahl an Leuten drin. Wenn da jetzt ein Fanvertreter drin wäre, wäre das für uns zumindest eine vernünftige Opposition, der auch Fanpunkte diskutieren kann, der nah dran ist, der viel mitkriegt und dort auch seine Meinung kundtun kann, die sich dann auch gewisse Entscheidungsträger anhören. Das gibt Stand heute so richtig professionell leider nicht.
Ja, das stimmt. Ich meine, der VfB hat ja jetzt den Vereinsbeirat ins Leben gerufen. Da ist der André Bühler ja wenigstens drin. Ja. Ich glaube, da können wir uns nachher auch nochmal unterhalten, was die Rolle von dem Vereinsbeirat eigentlich sein kann oder sein soll. Aber ja, natürlich der gemeine Fan oder das gemeine Mitglied findet da in den Gremien natürlich nicht mehr statt am Ende.
Überhaupt nicht. Genau. Man wird quasi als Mitglied ist man zwar stimmberechtigt, aber bei gewissen Entscheidungen oft leider ja nicht mit dabei, was ich schade finde. Also wir hatten auch aufgrund der Studie dann und dieser Forderung Thema Mitbestimmung von Fans im Fußball auch Termine mit Verbänden, also beispielsweise auch mit der DFL. Ja, da habe ich mich auch drüber gefreut, haben ja gesehen, okay, die nehmen das schon mal ernst, dass die uns da einladen, ja, und dass wir mit zwei Geschäftsführern dort diskutieren konnten. Und wo ich überrascht war, dass die gar nicht so sehr gegen so ein Thema waren, sondern im ersten Schritt eigentlich uns signalisiert haben, sie finden das gar nicht schlecht, aber sie würden darauf hoffen, dass es vielleicht mal eine freiwillige Selbstverpflichtung von Vereinen gibt. Ja, und wir haben gesagt, okay, die freiwillige Selbstverpflichtung klingt mal gut für den ersten Schritt. Können wir uns auch gut vorstellen. Langfristig, wenn das keine Früchte trägt, könnten wir uns auch vorstellen, dass eine DFL als Lizenzauflage sowas vorgibt.
Ja, ja? Ich meine, die Hoffnung zu formulieren, könnte man ja jetzt auch kritisch sagen, ist ja erstmal, ich schiebe das Problem von mir weg, ja, und sage, die sollen's erstmal unter sich regeln.
Genau.
Ich halte mich erstmal raus und wasche meine Hände in Unschuld.
Kann natürlich sein, kann passieren. Ich meine, das wissen wir bei Verbänden, so sehr innovativ und änderungsfreudig sind die nicht. Für die funktioniert das System, ja, auch das Vermarktungssystem. Warum sollen die was ändern? Ja, ich verstehe das. Also da wird's dann, es kommt noch mal jemand rein, der noch eine andere Meinung hat. Das wird ja nicht einfacher, es wird ja komplizierter. Das gibt zusätzliche Gespräche, gibt ja manchmal dann auch bei Entscheidungen ja auch und manchmal ja ein Zeitverlust. Also ich verstehe das schon, dass es ja nicht unbedingt einfach ist. Ja, aber was ich schade finde, wenn Fans, und da finde ich einen Fußballfan im Stadion natürlich als Fundament des Fußballs mit auch, neben Amateuren und anderen Sportarten, wichtig und den ganz außen vorzulassen, ist für mich auf keinen Fall richtig.
Ja, absolut. Ich meine, das wirst du jetzt auch nicht zum ersten Mal hören, von dem, was ihr da formuliert und welche Vorstellungen ihr habt und so weiter, werden wahrscheinlich viele sagen, dann hört sich gut an, ist aber reine Fußballromantik und das sind wir mal ehrlich, da werden wir nicht mehr hinkommen. Ja, Geld regiert die Welt und das wird immer die Faninteressen schlagen, weil es einfach nur mal so ist. Was würdest du dem entgegnen?
Hoffe ich natürlich, Ron, dass du nicht hast. Und natürlich hast du recht, dass letztendlich die Fans wirklich eine große Macht haben, aber die leider momentan, finde ich, noch zu wenig ausspielen. Ja, also glaub mir, ich kriege relativ viele E-Mails, die sagen, Mensch, Herr Vogt, das, was Sie da machen, FC Play Fair, tolle Sache, aber bringt ja eh nichts. Meine Standardantwort ist dann immer, ja, aber wenn alle sagen, dass es nichts bringt, wenn die mitmachen, und mit mitmachen meine ich nur unterstützen von der Anzahl her, dann bringt's was. Ja, also ich möchte ja auch nicht resignieren. Also ist mal ehrlich, Ron, ich bin VfB-Fan, ich kann verlieren. Ja, also ich muss da nicht gewinnen.
Das aber, müssen wir lernen, ja.
Das muss man lernen, genau. Das ist ja okay, das gehört ja auch dazu. Und wir wollen ja auch nicht, sage ich nur, der Stinkstiefel sein, der Sachen kritisiert. Wir wollen ja ernst genommen werden. Und da kann man auch jetzt bei uns auf der Homepage, wir haben jetzt eine Diplomarbeit rausgebracht, weil die DFL auch zu uns gesagt hat, das geht ja gar nicht so leicht. Wir haben Vereine, wir haben da Beteiligungsmodelle, wir haben AGs in der Bundesliga und. Das ist ja rechtlich gar nicht so leicht. Das nehmen wir ja ernst. Ja, das haben wir alles mitgenommen. Aber wir haben jetzt eine Diplomarbeit gemacht mit unserem Jörn Kleinschmidt, die man auch bei uns auf der Seite downloaden kann, wo wir das rechtlich sauber abgehandelt hat, wie man das dennoch machen kann, in einem eingetragenen Verein, in einer AG, in allen Profivereinen einen Fanvertreter zu installieren. Also das Argument, dass das rechtlich nicht geht, das haben wir mit der Diplomarbeit entkräftet. Das geht sehr wohl. Ja?
Ja.
Und das ist eigentlich für uns auch wichtig, dass wir nicht nur Sachen ansprechen und kritisieren wollen, sondern auch vielleicht Lösungen aufzeigen oder eigene Lösungen vorschlagen, für die wir uns gerne auch kritisieren lassen. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir sagen, wir hätten das gern und dann kommt das Argument, es geht nicht, ist zu kompliziert, dann nehmen wir das mit. Aber wir zeigen dann, wie es gehen könnte. Und dann ist das eher für den Verband peinlich, dass so ein kleiner eingetragener Verein vielleicht da rechtliche saubere Ideen formuliert, die man nicht widerlegen kann, ja, auch wenn man sie rechtlich prüft, oder eine Studie, die man nicht weglegen kann, wenn man weiß, dass die fachlich fundiert sauber aufgebaut ist, dann wird man relativ schnell, Gott sei Dank, ernst genommen. Und das ist auch das, was wir wollen. Das, was wir machen, das wollen wir professionell machen. Ja, natürlich möglichst wenig angreifbar und trotzdem verschiedene Sachen zur Diskussion stellen. Und da geht es uns ja auch nicht darum, dass alle Ideen, die wir haben, umgesetzt und verwirklicht werden, sondern dass es vielleicht eine Annäherung ist zum Status quo und zwischen dem, was wir sagen, und dazwischen gibt es 1000 Kompromisse. Wir wären ja schon mit vielen Kompromissen zufrieden. Wir haben nur die Angst, wenn wir es nicht machen, wird im Fußball, mein Gefühl, nichts besser von alleine. Weil die daran partizipieren, für die funktioniert das System. Aber die Fans sind es momentan leider nicht.
Das stimmt absolut. Seid ihr denn schon in die Situation gekommen und wie war dann die Reaktion, dass ihr eben die Bedenken dann, die von Verbänden oder Vereinen vielleicht geäußert wurden, eben jetzt dann auch widerlegen konntet, die damit konfrontieren konntet?
Also Reaktionen waren recht breit. Also ich kann sagen, dass große Verbände sich zum Beispiel bei verschiedenen Pressestellen darüber mokiert und beschwert haben, dass immer wieder diese Studie aufgegriffen wird. Es würde doch eigene Studien geben, warum nicht eine Verbandsstudie so präsent ist wie unsere Studie.
Ja, ja.
Das war eine Reaktion. Es gab positive Reaktionen von Vereinen, ja, mit denen wir zum Teil nicht gerechnet haben. Es gab, ich möchte jetzt niemanden an den Pranger stellen, es gab negative Reaktionen von Vereinen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Es gab positive Reaktionen von Fanverbänden, mit denen wir zum Teil nicht gerechnet haben. Also beispielsweise, wir haben zum Teil von verschiedenen Fanverbänden aus Deutschland auch mal Kritik bekommen. Die gesagt, was machen die? Es gibt da noch mal jemand, der mitspricht, noch mal jemand. Und unsere Antwort ist dann, ja, aber wir haben die gleichen Interessen. Und ganz ehrlich, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und ob jetzt ihr das mit hinbekommt, dass es keine Montagsspiele gibt oder wir, ist uns eigentlich egal. Da sind wir recht ergebnis- und lösungsorientiert. Ob es ihr jetzt schafft oder wir, dass es eine Fan-Mitbestimmung gibt, ist uns eigentlich auch egal. Und wir waren zum Teil überrascht, wie groß der Zuspruch aus dem Ausland war. Also speziell englische Fansupporterverbände.
Okay.
Ja, ich weiß ja auch, dass die Studie zum Beispiel vom englischen Fansupporterverband, glaube ich, zurzeit oder schon praktiziert von der BBC kopiert wurde zum Teil. Die haben auch eine Umfrage gemacht unter englischen Fans. Also da waren wir schon auch stolz drauf. Und natürlich gab es Kritik von Vereinen, wieso wollt ihr den Kommerz, der gehört zum Profifußball dazu? Gebe ich recht, ja, das ist Kommerz, das ist ein Geschäftsmodell, aber wir kritisieren ja nicht den Kommerz im Fußball. Den hat es schon immer gegeben, den wird es auch geben. Was wir kritisieren, und da stehen wir dazu, das ist ja die Überkommerzialisierung. Und die Überkommerzialisierung ist für uns, wenn der Kommerz über dem Sport steht. Ja, und da gibt es ja leider wirklich viele Beispiele, und da möchte ich jetzt gar nicht so die Helene Fischer angreifen vielleicht, aber wenn man zum Beispiel sieht, dass ein FC Bayern München am letzten Spieltag dann so eine Show macht und Freiburg dann verspätet zum Spiel kommt, dann muss ich sagen, dann steht dort das Event und der Kommerz eigentlich über dem Sportlichen, und das kritisieren wir einfach und das wollen wir diskutieren und haben Angst, wenn wir es nicht machen und andere auch nicht machen, dass es nicht besser wird, sondern es vielleicht schlechter wird. Und da wollen wir zumindest nicht mit dran schuld sein. Also für mich ist es so, und ich weiß nicht, ob wir viel bewegen können, ob wir es schaffen, aber wenn wir es schaffen, größere Steine anzustoßen, die mehr Einfluss, mehr Macht, mehr Unterstützer haben als wir, um was zu verändern, dann haben wir schon alles richtig gemacht. Weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir jetzt Engagement da reinstecken, Zeit, Herzblut und in 10 Jahren zurückblicken und sagen, alles, was wir gemacht haben, hat nichts gebracht, aber wir alle, die da mitmachen, können erhobenen Hauptes in den Spiegel gucken und sagen, also wir waren nicht nur die, die das bemängelt haben, sondern wir haben es versucht zu ändern. Aber wenn wir es nicht geschafft haben, wir können sagen, nee, wir haben es versucht. Das kann uns, also von meinen Kindern kann mir das keiner vorwerfen.
Ja, richtig. Ich würde vielleicht noch mal kurz, weil das wusste ich tatsächlich noch nicht, noch mal kurz auf das Thema England zurückkommen, weil England ist ja jetzt die Liga, die auf der einen Seite gerade hoch gehandelt wird. Jeder zweite Spieler will irgendwie dahin, weil da alles toll ist und so weiter. Wenn man genauer hinguckt, auch fußballerisch, bricht es nach den ersten paar Vereinen auch relativ schnell ab. Aber es ist natürlich auch die Liga, die vielleicht noch ein paar Schritte weiter ist, wo noch mehr Dinge schon weitergetrieben sind, die wir hier in Deutschland jetzt gerade befürchten, dass sie eintreten. Wie ist denn so das Feedback, was dann so aus England zurückgespielt wird? Ist es so, hey, guckt nur, dass ihr da möglichst schnell rankommt, sonst wird es wie bei uns? Oder sagen die, hey, was beschwert ihr euch eigentlich?
Nee, es ist definitiv von den, wie soll ich sagen, also von den Fans, die Herzblut am Verein haben, die an dem Sport, die ins Stadion gehen wollen, die sagen, Leute, kümmert euch bitte drum, schaut, wir sind das Negativbeispiel, wir können uns keine Bezahlfernsehabos mehr leisten, wir kriegen zum Teil keine Karten mehr, wenn wir Karten bekommen, sind die so teuer, dass wir sie uns fast nicht leisten können. Wenn man sieht, dass da zum Teil ja richtige Fanreisen aus Fernost, aus Asien, das ist ja der Markt und die Zielgruppe nach England stattfinden, damit englische Fußballfans dann keinen Platz mehr im Stadion haben, dann finde ich das mehr als traurig. Das ist definitiv was ich in Deutschland nicht möchte. Und wenn man weiß, dass, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, 95% aller Manchester United-Fans noch nie im Stadion waren, dann ist das bezeichnend. Ja, und viele englische Fans nicht mehr ins Stadion können, weil der Markt halt woanders ist. Und wenn man dann sagt, na, also da möchte ich mir auch dagegen wehren, wenn man dann im Fußball nur noch entscheiden lässt, dass mehr Geld ist gleich richtig und weniger ist falsch. Also es darf nicht die Entscheidung sein, Geld über richtig und falsch im Fußball. Weil auch im Fußball geht es für mich nicht nur um ein 1-0. Ja, das ist ein Sport, das ist Völkerverständigung, das ist Integration. Da lernt man so viel mehr. Und wenn man da nur aufs Geld guckt, muss ich auch ehrlich sagen, die Engländer haben bestimmt die bestvermarktete Liga der Welt. Sieht man ja auch an den TV-Einnahmen. Ja, haben das meiste Geld aller Vereine aus TV-Einnahmen plus. Aber wenn man dann sieht, dass 3/4 der englischen Liga nicht mehr in englischer Vereinsmitglieder Fanhand sind, sondern russischen Oligarchen gehört, wo ich nicht wissen möchte, woher das Geld herkommt, aus Arabischen Emiraten kommen oder aus China kommen, dann ist das ja auch nicht mehr die englische Premier League, muss man ehrlich sagen. Dann ist das dann ist das eine Unternehmensliga, die diese englische Liga halt als Marketingzweck nutzt. Schade für die Fans, muss man ehrlich sagen. Andererseits für mich schön zu sehen, allein vom Geld und von den Möglichkeiten, TV und Vermarktungsgeld, müsste theoretisch ja die englische Liga seit 10 Jahren jedes Jahr die Champions League gewinnen. Sollte man denken, aber es ist Gott sei Dank nicht so. Also dann ist doch das ein schönes Beispiel, dass Geld alleine nicht dafür steht, dass man dauerhaft Erfolg hat. Chelsea war es letzte Mal, glaube ich, 2006, 2007, das ist jetzt über 10 Jahre her. Dazwischen war es keine englische Mannschaft mehr, die aber mit Abstand die letzten 10 Jahre das meiste Geld hatten. Und ich glaube auch, dass sich das da drüben selber ein bisschen regelt, weil auch selbst in England, die Mannschaften, die in der Premier League spielen, sind klar, in jeder Mannschaft können nur 11 spielen. Und wenn ich 22 Topstars habe und 11 auf der Bank sitzen, bin ich auch der festen Überzeugung, das geht auf Dauer nicht gut. Die wollen spielen.
Ja, natürlich.
Und wir als Fan, also wir gehen ja ins Stadion und wir sehen keinen Ronaldo, Messi oder wie sie alle heißen und gehen trotzdem gern zum Fußball. Auch dort ist das Argument, was ich auch nicht verstehe. Also wir hatten auch mit der DFL ja die Termine. Aber wenn den Herrn Seifert sagt, wir müssen aufpassen, dass wir den internationalen Anschluss nicht verlieren, da muss ich ganz sagen, ja, warum? Warum müssen wir aufpassen? Warum müssen wir da dabei sein bei den Töpfen? Wir haben volle Stadien, wir haben tolle Stimmung, wir haben gute Fans. Die Menschen bei uns gehen zum VfB gegen Freiburg, ohne dass Ronaldo und Messi spielt. Ja, also warum müssen wir das mitmachen? Ich verstehe das gar nicht.
Ich meine, das ist ja auch eine Aussage, kam ja letztens auch im ersten, diese Dokumentation über die Ultras, wo auch das Kommando Cannstatt ja mit dabei war.
Super.
Und da war, und also,
stolz
ja,
auf meine Stuttgarter, dass sie das mitgemacht haben. Finde ich echt klasse. Also ich habe da viel Lob auch bekommen und gesagt, wir wussten gar nicht, dass eure Ultras so medial sich auch hinstellen. Das finde ich super, weil es ist ja wichtig, dass man so die Meinung kundtut. Und ich glaube, das hätten lieber noch viel mehr andere auch machen müssen. Weil nur so kann man was verändern.
Richtig, richtig. Also ganz nebenbei gesagt war das für mich auch wieder hervorragend, die Möglichkeit einfach mal zu zeigen, dass was Ultras halt auch sind. Ja,
genau.
Die, was halt über, ich nenne es mal Stimmung im Stadion hinausgeht, was das Kommando da macht oder auch andere, da steckt halt schon noch viel mehr dahinter und das kam da wirklich gut raus. Gut raus kam allerdings auch, was dann der Seifert ja auch gesagt hat, nämlich genau dieses, ja, mich rufen die Vertreter anderer Ligen an und sagen, was beschwert ihr euch denn, euch geht's doch noch gut und ein Ronaldo und ein Messi zählen halt dann doch mehr als gute Stimmung im Stadion oder die noch so schöne Choreo. Ja, ich meine, das ist ja dann im Prinzip genau diese Gegenposition, die dann da eingenommen wird, über die wir jetzt gerade diskutieren. Ja.
Aber das sehe ich natürlich komplett nicht so wie der Herr Seifert. Also wir haben volle Stadien, gute Stimmung und also erstmal außer vorne in der Meisterschaft auch eine spannende Liga, was hinten zumindest anbelangt. Also ich möchte nicht jede Woche Ronaldo sehen. Ja, ich weiß es nicht. Und ich glaube, da geht es vielen Fans so.
Ja, also wahrscheinlich nimmt man es gerne mal mit, aber.
Also Ron, bei uns, also ich bin ja auch Ultra. Ich bin Ultra-Fußball-Fan. Das ist das, was uns alle ja verbindet.
Klar, ja.
Wir gehen ja zum Fußball nicht, weil da Ronaldo spielt, sondern wir gehen ja aus dem Fußball, weil wir den Fußball sehen wollen. weil wir Fan der Mannschaft sind. Und da sind wir, also ich zumindest, ja, auch ein Stück weit schon unabhängig manchmal von, wäre ich bei uns Sponsor, wäre ich bei uns Vorstand, wäre ich bei uns Präsident, wäre ich bei uns Spieler, wäre ich bei uns Trainer. Ich bin mit Herzblut VfB-Fan. Ja, also habe ich mich ein Stück weit von gewissen Rahmenbedingungen im Fußball ja schon unabhängig gemacht. Das habe ich das für mich gar nicht so entscheiden. Und ich glaube, da geht es vielen Fußballfans so. Und zu dem Beispiel noch vorher, weil du es angesprochen hast mit England. Also zum Beispiel, ich war beim Auswärtsspiel in Hamburg, Stuttgart in Hamburg, wo wir blöd verloren haben.
Ja, ja.
Und da sind mir in Hamburg englische Fans untergekommen, mit denen ich mich unterhalten habe. Für die war es billiger, einen Ausflug mit dem Flugzeug nach Hamburg zu machen, Karten fürs Spiel als VfB zu kaufen, eine gute Stimmung zu erleben, hinterher einen zu trinken, zu übernachten und zurückzufliegen, als in England ins Stadion zu gehen. Also das möchte ich bei uns auf keinen Fall haben.
Absolut, absolut. Das ist so immer das sehr plastische Warnsignal eigentlich, ja, was dann da halt tatsächlich im Argen liegt, ja, bei den drüben auf der Insel. Wenn wir so ein bisschen international bleiben wollen, würde ich ganz gerne mal auf den UNESCO-Antrag zurückkommen, weil das ist natürlich noch mal eine Ebene höher gegangen. Ja, das ist schon irgendwie so die Meta-Ebene quasi, wo es vielleicht ein bisschen weniger konkret, aber dafür noch politischer und auch viel übergreifender und vielleicht auch von der Signalwirkung noch mal ein bisschen größer wird. Was steckt denn dahinter, die Fußball-Fankultur zum Weltkulturerbe erklären lassen zu wollen?
Also natürlich, als uns so die Idee kam, dachten wir, ist das eigentlich eine Schnapsidee? Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, weil eigentlich ist diese Frage ja entstanden so aus der Studie heraus. So die Frage gestellt, wem gehört eigentlich der Fußball? Gehört er überhaupt jemand? Ja, und dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns doch mal überlegen. Und da möchte ich mich bei unserem Bernd Sauder bedanken, unserem Buchautor und Groundhopper, der gesagt hat, du, das interessiert mich, ich möchte es gerne mal aufbereiten für uns im Verein. Also ähnlich wie diese Mitsprachestudie von Jörn Kleinschmidt, hat der Bernd dann gesagt, ich gucke mir das mal an. Und lass uns doch mal versuchen, das Positive, weil man sieht es ja auch in der Presse und das schaffen ja die Verbände DFL und DFB oft uns Fußballfans, manchmal ja auch nicht nur die Ultras, sondern viele in eine Ecke zu rücken, gewaltbereit und Ultra und. Auf diese, sage ich mal, die es überall gibt, negative 2-3% zu reduzieren, das auch in der Presse darzustellen und uns Fans in eine Ecke zu rücken, wo man relativ schwer rauskommt. Und wir haben gesagt, weißt du was, das lassen wir uns eigentlich nicht gefallen. Wir versuchen jetzt mal, diese 97% positive Sachen am Fußball rauszustellen und stellen das zur Diskussion, ist Fußball ein Kulturgut? Ist Fußball schützenswert? Und hat es bei uns eine Tradition, die man erhalten kann und soll? Und daraus ist dann bei uns die Idee entstanden, die Fußball-Fan-Kultur, die Stadionkultur, von Choreografie über die Tradition, das weiterzugeben in der Familie, Kindern, im Freundeskreis, zur Diskussion zu stellen, ist das schützenswürdig? Und da haben wir uns überlegt, wo reichen wir sowas ein? Und haben dann uns eigentlich entschieden, dass wir es im Bundesland Nordrhein-Westfalen einreichen, weil auch dort so der erste professionelle Fußball gespielt wurde. Wir haben dort die größte Bevölkerungsanzahl und wir haben dort eigentlich auch die meisten Fußballvereine. Ja? Und somit haben wir es dann dort eingereicht in Nordrhein-Westfalen und hoffen, dass wir da ein positives Feedback bekommen.
Wie ist denn da gerade so der aktuelle Stand oder wie geht sowas denn vor sich dann?
Ja, das ist ein relativ langer Prozess. Also man muss sich da... Also ein relativ aufwendiger Antrag, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, oh, das geht so schnell. Man füllt eine DIN A4-Seite aus und hat einen UNESCO-Antrag. Aber das sind doch da mehrere hundert Seiten, die man auch professionell ausfüllen muss.
Ja. Ja.
Die man auch dann fristgerecht einreichen muss, aufbereiten, mit Bildern, mit Dokumentation, mit Empfehlungsschreiben. Also wie immer, ich habe es unterschätzt. Ja.
Ja.
Wir alle haben es unterschätzt. Aber das ist oft gut bei uns, dass wir nicht genau wissen, was wir machen, weil dann würden wir uns wahrscheinlich an viele Sachen nicht rantrauen. Ja, deshalb, wir beginnen oft was blauäugig und merken dann, Mensch, ist uns eigentlich doch ganz gut gelungen für das, dass wir es eigentlich nicht konnten. Wir haben dann in Nordrhein-Westfalen die Einreichung gemacht. In der Regel geht es dann so, dass man von der Landesliste auf die Bundesliste kommt und von der Bundesliste dann bei der UNESCO vorgeschlagen wird zum Schutz. Das ist das immaterielle Weltkulturerbe. Das ist in der Regel Brauchtum. Ja, da gehört alles Mögliche dazu. Und für uns war ja mal wichtig, dann die Frage zu stellen, ist es ein Kulturgut? Und wenn ja, ist es schützenswert? Und wir wollten ganz klar damit auch zeigen, dass es so viel mehr Positives am Fußball gibt. Und alle, die bei uns leben, wissen spätestens seit der WM 2006, wie viel Positives der Fußball in der Gesellschaft bewirken kann. Ja, und das wollten wir rausstellen. Und wir haben jetzt noch keine Absage, noch keine Zusage. Wir haben jetzt verschiedene Sachen aus der Presse mal entnommen. Ich bin jetzt mal selber gespannt, wie es da weitergeht. Man kann nicht rausfliegen aus der Liste. Also wenn man es nicht schafft im ersten Schritt, dann bleibt man auf der Liste. Und das ist aber ein Prozess, der bestimmt 2, 3 oder mehr Jahre in Anspruch nimmt, um dann wirklich zu sagen, es ist schützenswert, es wird geschützt oder es wird nicht geschützt. Aber auch dort ging es uns eher um ein Zeichen zu setzen. Wem gehört der Fußball? Ist es ein Kulturgut? Kann man schützen? Und wenn er schützenswert wäre, würde er zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung einen anderen Stellenwert erreichen. Und dann wäre es auch schwer, sage ich mal, für Vereine, Funktionäre, Verbände und Sponsoren, da relativ leicht schnell viel zu ändern, weil dann immer so, Achtung, Kulturgut.
Ja, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Was wäre denn tatsächlich, wenn gesetzt im Fall, das Ganze geht auch durch, was wäre denn die Konsequenz dann?
Definitiv eine Aufwertung der Fan- und Stadionkultur, die wir heute haben. Eine öffentliche Anerkennung, dass das ein schützenswertes Kulturgut ist mit Tradition.
Ja.
Das wäre okay. Wär eine Aufwertung. Das ist eigentlich, was wir wollen.
Mhm. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ja.
Wir auch, ja.
Das Letzte, was ihr jetzt gemacht habt, das war auch zusammen mit der Hochschule und auch mit dem Kicker zusammen, die Befragung zu den Anstoßzeiten.
Genau.
Da haben, glaube ich, auch sehr viele Leute mitgemacht, mit Kicker als Multiplikator. Knapp 190.000, genau. So um den Dreh.
Genau, richtig, genau. Und auch in relativ kurzer Zeit, 190.000. Also wir waren auch überrascht nach der Studie, dass wir da beim relativ umfangreichen Fragenbogen mit 10 Minuten durchklicken fast 20.000 Leute erreichen konnten, denen das wichtig war, auch nur innerhalb von ein paar Tagen. Und dann hat uns das eigentlich gereicht schon von der Aussage, weil es sich dann auch nicht mehr sehr verändert hat. Und in kurzer Zeit dann fast 200.000 zu einer Montagsfrage, wo wir auch gesehen haben, okay, das ist vielen Leuten wirklich wichtig. Nicht nur seit dem Spiel in Bremen, sondern jetzt ist es ja ein dauerhaftes Thema.
Ja,
und wir haben uns dann immer gefragt, was ja auch so ein bisschen fadenscheinig ist, dass viele Vereine und zuständigen Vereine ja dazugestimmt haben beim Montagsspielen und jetzt in der Öffentlichkeit so tun, als sind wir ein bisschen überrascht. Da wünschen wir uns natürlich, hätte es dort schon eine Fan-Mitbestimmung gegeben, dann hätte man, bevor man bei der DFL was abstimmt, ja mal die Fans oder seinen Vertreter fragen können, wie man denn dazu steht. Und dass sowas nicht passiert, ist für mich schon wieder bezeichnend. Ja? Deshalb finde ich wichtig, dass, wenn man sieht, dass was schiefläuft, dass wir uns darum kümmern und das ansprechen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch so mal, was zu korrigieren. Aber wenn ich jetzt schon höre aus DFL-Kreisen, ja, jetzt hat man vielleicht einen Fehler gemacht und jetzt haben wir ja Verträge bis 2021, die wollen wir natürlich einhalten. Da denke ich, man könnte natürlich auch mal darüber diskutieren, wenn man einen Fehler gemacht hat, den auch vorher zu korrigieren. Ja. Und wenn ich dann in Nachsätzen noch von gewissen Entscheidungsträgern höre, man versucht es dann ab 2021 und dann falle ich fast vom Glauben ab, wenn dann nicht das Wort fällt, abzuschaffen, sondern das Wort fällt, nicht weiter auszubauen, dann denke ich, oh mein Gott, die spielen ja wieder auf Zeit, die haben ja gar nichts verstanden.
Nee. Ja? Im Gegenteil, dann läuft ja da im Hintergrund schon wieder Sachen, die das Ganze ja noch extremer machen werden.
Genau, richtig. Und ja, mal gucken, ob uns das gelingt, da was hinzubekommen. Also ich bin selber gespannt. Wir hatten eine Einladung ja zum ersten Montagsspiel. Das war, glaube ich, Frankfurt gegen Leipzig. Genau. Hätten da eine schöne CDF-Interview abgeben sollen, aber haben dann bewusst gesagt, nee, wir gehen nicht zu einem Montagsspiel, weil wir uns das nicht angucken. Und was ich dann cool fand, muss ich ehrlich sagen, dass das CDF dann zu uns gesagt hat, wisst ihr was? Ihr seid wirklich konsequent. Jeder andere wäre zu einer ZDF-Reportage gekommen. Ihr habt abgesagt. Und das ZDF hat uns dann einen Alternativtermin angeboten, der nicht an einem Montagsspiel war, den wir dann gerne angenommen haben. Also insofern, Ron, möchte ich jetzt schon gern Werbung machen für die ZDF-Zoom-Sendung, die kommenden Mittwoch um 23.15 Uhr im ZDF kommt. Und da geht es um die Frage Kick und Cash. Natürlich auch, wem gehört der Fußball? Da kommen wir kurz natürlich zu Wort, aber wir sind froh, dass wir überhaupt zu Wort kommen. Und noch viele andere rund um den Fußball. Und da gibt es auch Pro und Contra. Und ich glaube noch am Mittwochabend eine schöne Diskussion auf Facebook mit dem Philipp Köstner vom Elf Freunde und zu dem Thema. Also da sieht man, das Thema bewegt viele Leute. Es ist wichtig und ich glaube, wir dürfen da nicht einfach aufhören mit einem kleinen Strohfeuer und mit einer Studie oder mit einer Umfrage, sondern müssen da permanent dabei bleiben, weil Verbände sagen, bis 21 halten wir das fest und danach versprechen wir euch alle, dass wir es nicht ausweiten. Da muss ich sagen, schade.
Ja, ja, ja. Das stimmt.
Also auch für mich, also meine persönliche Meinung, ja, ich könnte mir theoretisch natürlich sogar einen spielfreien Sonntag vorstellen. Ja, oder gewisse Fenster für Amateure, die es zum Beispiel sogar im englischen Fußball gibt. Weil der Amateurfußball ist das Fundament des deutschen Profifußballs. Die Jungs, die heute auf der Straße kicken, in ihren Jugenden oder die Amateure, das sind später vielleicht mal unsere zukünftigen Profis. Aber auch die können nimmer in Ruhe stattfinden, haben keine Zuschauer mehr, ganz schwer Sponsoren zu kriegen und werden von TV-Übertragungszeiten irgendwo hingedrängt. Da wundere mich auch, dass sich das so viele Amateure gefallen lassen. Ja, es sind nicht nur die Menschen im Stadion, die Fans, die Auswärtsreisen auf sich nehmen, sondern es sind ja auch viele Amateurfußballer. Ja, und ja, mal gucken, ob wir was bewegen können.
Gemeinsam kann man besser bewegen. Wie kann man denn den Verein unterstützen? Was kann man denn da machen bei euch?
Natürlich gibt es bei uns alle Möglichkeiten. Es gibt die einfache Anmeldung zum Newsletter, zur UNESCO-Unterstützung mit E-Mail-Adresse. Es gibt die Möglichkeit, sich bei uns als Fördermitglied anzumelden für 22 Euro, wenn man das möchte. Aber uns geht es ja nicht ums Geld und viele Mitglieder. Wir hätten gern viele Unterstützer. Das heißt, wir freuen uns über jeden Facebook-Like. Wir freuen uns über jede Follower auf Instagram. Ja, wir freuen uns über jeden, der sagt, Mensch, ich möchte doch Mitglied werden, weil ich mitmachen möchte. Ja, wir freuen uns über jeden, der sagt, Mensch, ich habe einen guten Kontakt zu irgendjemand, der euch in eurer Sache unterstützen kann. Also das sind wir relativ anspruchslos. Ja? Aber wir freuen uns über jeden, der egal in welcher Form bei uns mitmacht.
Ich selbst habe mich ja auch entschlossen, Mitglied zu werden.
Danke, Ron.
Ich, ja, kein Thema, kein Thema. ich komme ja auch so ein bisschen aus der VfB-Ecke, über den sollten wir jetzt, glaube ich, auch gleich mal reden. Mhm. Aber denke halt auch, dass es einfach ein Ansatz ist, den man mal probieren muss, ja, wie du es gesagt hast. Wenn man es nicht versucht, dann kann man auch nicht wissen, ob es klappt oder eben nicht klappt.
Ganz genau. So geht es uns auch.
Definitiv. Ja, jetzt haben wir so viel über Politik, Vereinspolitik, Dinge, die gut laufen, noch mehr Dinge, die vielleicht nicht gut laufen, gesprochen und waren international bei der UNESCO unterwegs. Jetzt lass uns noch mal wieder zurück ins beschauliche Bad Cannstatt gehen, zu dem Verein für Bewegungsspiele. Wo würdest du denn von den Punkten, die wir hatten, da auch Anknüpfungspunkte beim VfB sehen?
Also was ich schon mal schön finde, also ganz zu Anfang, dass der VfB ein Stück weit mit diesem Vereinsbeirat ja schon mal eine Idee aufgegriffen hat, dass man Fans in den Verein mit reinholt, in ein Gremium. Ja, ob und wie weit das was bewirkt und wie groß die Einflussfaktoren sind, als Korrektiv oder als Kritik, ist, glaube ich, noch zu früh zu sagen. Ja, ob auch die richtigen Leute drin sind, weiß ich auch nicht. Natürlich freue ich mich, dass von uns ein André Bühler drin ist und dass auch vielleicht der ein oder andere Gute da drin ist. Aber es hätte bestimmt auch noch andere Gute gegeben. Ja, aber dann möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, dass es jetzt schlecht ist. Ich freue mich erstmal, dass es gibt. Und ich bin gespannt, welchen positiven Einfluss es hoffentlich auf den VfB und die Vereinsentwicklung hat.
Ja, also geht mir tatsächlich auch so. Eine Frage, die ich mir aber auch schon mal dem VfB gestellt habe, da warte ich auch noch auf Antwort. Was soll denn dann tatsächlich die Rolle sein und welche Auswirkungen kann das haben? Oder ist es vielleicht dann doch irgendwie auch nur ein bisschen ein zahnloser Tiger, der zur Beruhigung der Mitgliederseele da installiert ist? Aber ja, die haben sich noch nicht vor allzu langer Zeit konstituiert erstmal, genau. Müssen jetzt ins Arbeiten kommen und dann müssen wir in den nächsten Monaten mal gucken, was da rauskommt tatsächlich dann dabei. Genau. Also da bin ich auch sehr gespannt tatsächlich.
Ja, absolut.
Ich meine, jetzt haben wir letztes Jahr die Ausgliederung hinter uns gebracht im Verein. was ja schon eine extreme Zäsur war, mit den Jahren vorher, wo da immer wieder drüber diskutiert wurde und es dann aber nie so wirklich durchgeführt wurde, bis es dann eben konkret wurde, den Diskussionen, die geführt wurden, dafür und dagegen, emotional aufgeladen. Wie hat sich denn der VfB aus deiner Sicht verändert? Hat er sich verändert?
Gute Frage, hat er sich verändert? Ich glaube, so gefühlt aufgrund der Ausgliederung eine Veränderung kann ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig feststellen. Ja, auch wenn ich natürlich zum Thema Ausgliederung ehrlich sagen muss, da schlagen natürlich auch bei mir als VfB-Fan zwei Herzen in meiner Brust. Ja, einerseits freue ich mich natürlich, wenn man einen Verein hat, der vielleicht eine gute Idee hat, dem jemand finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, dass er seine sportlichen Ziele erreichen kann. Finde ich schön. Ja, andererseits, was mich kolossal stört, ist, dass bei dem Thema Ausgliederung oder allgemein, wenn es um Investoren geht, immer von Investoren gesprochen wird. Das klingt immer so ein Vertrauensvorschuss und wir geben ihnen Geld. Aber ich würde mir wünschen, dass wir es vielleicht schaffen, in Deutschland oder auch in Stuttgart das Wort Investoren irgendwann mal streichen und es durch neuen oder Miteigentümer ersetzen. Weil das trifft's viel eher. Und dann schlägt das Herz Fußballfan in mir, möchte ich bei meinem Herzensverein, bei dem ich Mitglied bin, einen finanziellen Miteigentümer haben. Habe ich dann Angst? Geht es Richtung Premier League? Habe ich nachher viele asiatische, chinesische, arabische, russische, oligarchische Miteigentümer, ja, die mit dem Geld dann bestimmen, wo es lang geht und dann entscheide wieder das Geld über richtig und falsch? Ja, möchte ich eigentlich nicht. Ja, deshalb würde ich mir wünschen, es wird so ein Wort wie Investor bei uns gestrichen, das ist mir zu positiv belegt und wird durch Miteigentümer ersetzt. Beim VfB, also wenn jemand eine gute Idee hat und jemand dem vertraut und dem Geld gibt, um die Idee umzusetzen, finde ich das eigentlich gar nicht so verwerflich. Ja, was ich schade finde, ist, jetzt hat man jemand, der gibt dem VfB Geld, da würde ich mir zumindest wünschen. Ich weiß nicht, ob es drin ist, weil ich kenne die Verträge nicht. Da weiß ich nicht genau, von was sie sprechen, natürlich mit dem Sponsor, wie der aussieht. Aber ich würde mir als Verein natürlich immer so eine Option offen lassen, wenn es mir wirklich aufgrund des Geldes so gut geht, dass unser VfB, was ich mir wünsche, natürlich irgendwann wieder Erfolg hat und viel Geld hat und mehr als jetzt eingenommen hat, die Anteile auch wieder zurückkaufen kann als Option. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Vereinbarung gibt. Dann würde ich sagen, okay, dann ist das auch für jemanden ein Risiko. Ich gebe denen was, ich vertraue denen, dass sie es hinbekommen. Ich kann das verlieren, aber ich gestehe denen auch die Chance zu, dass wenn sie es gut machen und damit erfolgreich sind, ich das dann zum gewissen Prozentsatz verzinst vielleicht wieder zurückkriege und der Verein wieder seine Anteile zurückkaufen kann. Ja? Sowas hätte ich mir gewünscht. Dann kann ich mit vielem leben und was akzeptieren und sagen, okay, dann sollen es die Fans entscheiden. Ob das jetzt und wie das jetzt so gemacht wurde, ja, schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ehrlich.
Ja, ich meine, wir haben ja, die Diskussion ist jetzt auch nicht neu, diese Geschichte, dass im Zuge der Vorbereitung der Ausgliederung und der Marketingkampagne, die das Ganze begleitet hat von Seiten des Vereins, gerade das Thema Investoren ja so ein bisschen behandelt wurde als, da gucken wir mal um den Kirchturm rum, der Ankerinvestor, der sogenannte, hockt ja eh in Steinwurf weit entfernt, und da werden wir auch weiter gucken, wo wir mittlerweile eben aber den Schritt ja auch gemacht haben, dass ja auch ganz klar gesagt wird, der Investor muss zu uns passen. Was auch immer dann passen heißt, das hat ja auch noch keiner irgendwie definiert. Das wäre auch so ein Punkt, den ich ja einfordere, tatsächlich mal die Kriterien zumindest zum Teil mal zu kommunizieren, wonach denn da gesucht wird. Aber jetzt ist ja Tür und Tor offen, dass eben auch der Investor von irgendwoher in der Welt kommen kann. Hauptsache, er bringt's Geld.
Ja. Stimmt.
Und dann sind wir ja genau wieder an dem Punkt, ja, wo wir wieder einen Schritt weiter gegangen sind, da wo man vielleicht sagen kann, okay, der Daimler, der ist eh schon ewig dabei und ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Und wenn man will, kann man auch noch die Story glauben, dass der Daimler daran interessiert ist, dass der VfB gut ist, damit es den Mitarbeitern gut geht, ja. Aber wenn wir jetzt eben Investoren oder, wie du sagst, auch Miteigentümer von irgendwoher bekommen, dann entfernen wir uns ja schon wieder ein bisschen vom Kern dessen, was der VfB eigentlich ist.
Gebe dir komplett recht. Und als VfB-Fan sehe ich das genauso. Habe ich ja auch Angst, dass mein Verein jetzt nicht, was soll ich sagen, dass er ein Stück weit seine Seele verkauft. Ja, weil ich bin VfB-Fan mit Herzblut, egal wer da jetzt gerade Sponsor, Präsident, Trainer, Spieler und so weiter ist, habe ich ja schon gesagt. Was ich aber auch sehe, und da, auch dort denke ich, dass das ein grundsätzliches Problem ist, im Fußball, vielleicht auch in Deutschland, das ist ja nicht nur in Stuttgart so. Ja, wir haben ja das immer wieder. Das heißt, ich kann den VfB auch verstehen, wenn dann die Jungs dort argumentieren und sagen, pass auf, aber wir haben keine Waffengleichheit mehr. Wir spielen hier gegen Wolfsburg, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig und die haben dann aufgrund so einer Konstellation andere Möglichkeiten. Wir wollen das eigentlich, könnte man ja sagen, eigentlich nicht. Aber wenn das ein Verband zulässt, wenn wir dann dagegen mithalten wollen sportlich, müssen wir das ja fast schon machen. Also ich möchte es gar nicht so sehr kritisieren, dass der VfB das jetzt auch mitmacht oder legitimisiert durch andere. Ich möchte eher kritisieren, dass man das bei anderen zugelassen hat und da jetzt eine Tür aufgemacht hat, wo man ganz schwer wieder raus und zurückkommt. Ja? Also der Fehler ist schon von Leverkusen über Wolfsburg, über Hoffenheim bis Leipzig schon viel früher passiert. Und jetzt andere Vereine, die das jetzt vielleicht nicht mitmachen, dann die Angst haben, wir verlieren jetzt den Anschluss und die haben ganz andere Möglichkeiten. Das kann ich auch verstehen. Ja?
Richtig, ja. Und ich meine, daher kommt ja dann auch zum Beispiel die Gemengelage, was dann das Thema 50+1 angeht, was ja gerade eigentlich auch noch mit das größte Thema ist, wo es gilt, irgendwie soweit möglich Einfluss zu nehmen, sage ich mal. Mhm. Also ich meine, es vergeht ja kein Spieltag, wo man nicht in den Stadien irgendwelche Plakate und Transparente lesen kann, die da eben eine Meinung dazu äußern, wo jetzt dann St. Pauli sehr überraschend auf der Versammlung der Vereine mit dem Antrag es irgendwie geschafft hat, da es zumindest mal vorläufig gewisse Tatsachen zu schaffen. Mhm. Wo man aber ja auch schon wieder gesehen hat, klar gibt's auch Enthaltungen, wie der VfB abgestimmt hat, weiß man ja so richtig auch nicht. Mhm. Man kann sich zusammenreimen natürlich. Wird ja immer gesagt, ja, ist ja bei uns hier jetzt festgelegt, wir dürfen nur 24,9% und. Deswegen stellt sich die Frage für uns gar nicht. Natürlich im Mikrokosmos mag das so wahr sein, aber wie man sich dann komplett im größeren Rahmen verhält, ist ja dann auch nochmal was anderes. Mhm. Aber ja, gerade das Thema 50+1 ist ja jetzt auch so ein Punkt, an dem man mal wieder angelangt ist, wo es wirklich um extreme Weichenstellung geht.
Mhm. Also für mich, Ron, da kann ich auch gerne mal drauf verweisen. Letzten Montag gab es, glaube ich, von uns im Kicker auch eine schöne Frage zum Thema 50+1 und wo der Fußball in der Bundesliga hingeht. Für mich ist ganz klar, 50+1 muss unantastbar bleiben in Deutschland. Ja, man muss eher über die Ausnahmen, die man schon zugelassen hat, nochmal diskutieren und nicht das aufweichen. Ja, für mich ganz klar. Ja, definitiv. Was ich mir wünschen würde, wäre bei so einem Thema, was ich nicht verstehe, da gehen jetzt unsere Vertreter, Vereinsvertreter zur DFL und stimmen über ein Thema ab. Ich würde mir wünschen, dass das vorher in den Vereinen beschlossen werden muss, wie der Verein sich zu so wichtigen Themen verhält. Ja. Weil ich weiß es gar nicht genau, wer jetzt dort bei der DFL war und wie der abgestimmt hat, geht mir genauso. Aber wie kann der für uns Mitglieder abstimmen, wenn der gar nicht weiß, was wir wollen?
Ja? Richtig.
Dafür dagegen enthalten. Also ich würde ihm gern als Mitglied einen Auftrag geben, wie er sich da oben zu verhalten hat. Und wenn dann der Herr Rummenigge es schafft, seine Mitglieder alle davon zu überzeugen, dass wir das brauchen, weil wir mehr Geld brauchen, damit wir die Champions League gewinnen, dann ist das okay. Aber dann ist es hoffentlich nur ein Verein. Und ich hoffe, es werden nicht mehr als 4 oder 5. Aber es gibt viele, wie St. Pauli und andere, die Gott sei Dank mit positivem Beispiel dort vorangehen. Ich befürchte ganz ehrlich, dass das Thema momentan nur vom Tisch ist. Und dass das wieder aufkommt. Und ich befürchte auch, jetzt hat man gesagt, ja, jetzt wird es verschoben, jetzt wird es rechtlich geprüft. Und Ron, ich möchte kein Prophet sein, aber ich habe Angst, dass nach der WM, wenn dann wieder gute Stimmung und irgendwas da herrscht und die Bundesliga losgeht, dann so eine kleine Pressemitteilung kommt, man hat es rechtlich geprüft, es geht doch nicht. Jetzt muss man sich leider beugen, weil wenn einer dagegen klagt, würde man eh verlieren. Ich sehe das schon kommen.
Ja, klar. Und wer klagt? Bergschlag, wissen wir ja auch, ja.
Genau, und da habe ich schon Angst, dass da müssen wir Fans uns eigentlich frühzeitig positionieren und in allen möglichen Vereinen, wo die Fans noch viel zu sagen haben. Pass auf, wir wollen das nicht. Bitte, wenn du da hingehst zur Abstimmung, sei dagegen. Ja? Aber ich kann mir auch so eine Abstimmung auch mal öffentlich vorstellen oder eine Dokumentation dazu, wie da abgestimmt wurde. Ich kann verstehen, dass es Vereine gibt, die da dafür sind. Wissen wir ja, warum, wo die herkommen und welche, die dagegen sind.
Ja, klar.
Aber das ist eine wichtige Entscheidung von Fußball, von deutschen Fußball. Und ich finde, es gibt so viele Negativbeispiele, nicht nur England, sondern gehen wir zu 1860 München in Deutschland, ein Traditionsverein. Das sieht man, das möchte ich nicht. Und die Rahmenbedingungen, die sind ja auch nicht klar. Ja, da macht man eine Tür auf, wo man nicht genau weiß, was passieren kann.
Absolut richtig, ja. Also dieses Thema, dass man sich dann darauf zurückzieht, dass es eh nicht haltbar ist, davon kann man ja leider fast schon ausgehen, dass es kommen wird. Spätestens, wenn man dann sagt, dann wird es auf europäischer Ebene entschieden. Ja. Und auch dann ist es so, da wurde selten gegen das Kapital, möchte ich es mal nennen, entschieden. Ja, dann kann man sich ausmalen, welche genau Konsequenz so oder welches Urteil dann da am Ende fallen wird.
War schon, auch das ist ein Problem. Ich meine, guckt dir doch einfach mal die europäischen Ligen an. Wir haben ja wirklich in fast allen Ligen, herrscht zumindest in den letzten paar Jahren, fast Langeweile um die Meisterschaft. Ja, du hast in Italien hast du Juventus Turin, alle 10 Jahre mal Neapel. In Deutschland hast du Bayern München, dann alle 10 Jahre mal Dortmund. In Frankreich wirst du jetzt wahrscheinlich relativ viel Paris hören. In England sind es auch immer 3-4 Mannschaften. Okay, wir hatten jetzt einmal eine Ausnahme. Eigentlich ein Problem für uns, auch für mich zumindest, finde ich, dass es leider von internationalen Verbänden, UEFA, schon ein Missverhältnis gibt, was Champions League anbelangt. Es gibt in der Champions League für die Teilnehmer dauerhaft zu viel Geld verdienen, dass die in ihrer eigenen Liga zu sehr dominieren können aufgrund des Geldes, das sie in der Champions League verdienen. Ja, das führt zum Missverhältnis, dass eigentlich nationalen Ligen langweilig werden. Und da verstehe ich auch einen Herrn Seifert nicht, der bestimmt ein guter Geschäftsmann ist, aber der weiß, dass im Premium-Modell Bundesliga eigentlich nur funktioniert, wenn es auch ein Stück weit spannend ist. Und das ist die Bundesliga in den letzten Jahren sicher nicht und wird sie die nächsten Jahre auch nicht so leicht werden, wenn man nicht finanzielle Rahmenbedingungen schafft, damit sie wieder spannender wird. Und da wünsche ich mir, dass es nicht über 50+1 geschaffen wird, weil dann haben wir irgendwann nicht mehr die deutsche Fußball-Bundesliga, sondern dann haben wir die erste DAX-Bundesliga. Da spielt dann Bayer gegen Mercedes-Stern Stuttgart, gegen Allianz München, gegen Rasenball-Sportclub Leipzig. Ich wehre mich gegen die Abkürzung. Ja. Das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht Fan der Betriebsmannschaft sein.
Ja, absolut. Also die Tendenz gibt's ja im einen oder anderen Verein schon, aber klar, das sollte natürlich so wenig wie möglich Schule machen.
Ja, ganz klar. Klar, die rechtliche Prüfung, ich meine, da gibt's unterschiedliche Szenarien. Wir hoffen im Verein auch darauf, dass es ein Stück weit auch eine Anerkennung von einer Verbandsautonomie gibt, dass ein Verband seine Regeln ja festlegen kann. Ich meine, wer bestimmt im Fußball, dass 11 Spieler spielen und dass ein Torschütze den Schiedsrichter pfeift? Ja? Mhm. Also da kann ein Verein oder ein Verband ja auch regeln, wer bei uns bei dieser Runde mitspielen darf. Und da finde ich einfach, dass man da dem Geld zuliebe schon zu viele Ausnahmen gemacht hat. Ja? Und vielleicht irgendwann auch mal konsequent sein muss und sagt, nee, Paris, ihr habt es zwar den Neymar, aber als Botschafter von Katar für die nächste WM, das so quer zu finanzieren, ist gegen Finance Fair Play. Toll, dass ihr den habt, aber ihr spielt bei der Champions League nicht mit. Das wäre konsequent. Ja? Also da bin ich auch leider, ich will das nicht sagen, sehr traditionalist. Ich finde auch diese Gruppenphase in der Champions League langweilig. Da wird so lange gespielt, dass zum Schluss immer wieder die gleichen 6 Mannschaften im Viertel-, Halbfinale und im Finale sind. Ja? Das ist langweilig. Also auch dort würde ich mir Besinnung zurückwünschen auf den alten Europapokal der Landesmeister, wo dann auch wirklich nur der Landesmeister spielt. Am besten mit Hin- und Rückspiel aus die Maus, dann hast du relativ große Spannung, keine Lostöpfe, erste Runde Bayern gegen Real und im Finale dann vielleicht mal ein Außenseiter gegen Außenseiter. Ja, warum nicht? Ja, also da kann man wirklich vieles diskutieren, aber da kommen wir noch nicht hin. Vielleicht können wir es anstoßen, das Rad zurückzudrehen wird eh schwer, aber ja, drüber diskutieren muss man.
Das zumindest, richtig. Drüber diskutieren muss man auch ein bisschen beim VfB, vielleicht mal weg vom Club, Verein darf man ja eigentlich nochmal sagen, weg vom Club geschehen. Nochmal ein kleiner Ausblick zum Sportlichen, auch wenn das ja hier im Podcast immer eher nur so ein Randthema ist, aber wenn wir uns schon mal unterhalten und du ja auch auf dem Stadion bist, wie du gesagt hast, ja, wie hat es denn der VfB gemacht diese Saison?
Also was ich wirklich auch mit unterschätzt habe, bin einer von denen, der es schade fand, als wir Schindelmeister und Wolf verloren haben. Weil das ist ein Stück weit für uns natürlich, für mich, auch positive Identifikationsfiguren mit dem VfB war.
Absolut.
Und das habe ich mitbekommen, nicht nur hier bei uns in Stuttgart, sondern bundesweit, weil wir auch das Feedback mitbekommen habe, als die beiden nimmer da waren, wie viele das Nicht-VfB-Fans nicht verstanden haben. Ja. Ich finde auch, dass die Kommunikation Schindelmeister und Wolf vom VfB nicht glücklich war. Vielleicht gibt es wirklich gute Gründe, aber dann hat man die nicht richtig kommuniziert, zu spät oder über die falschen Medien, ich weiß es nicht. Also ich als Fan habe mich da nicht mitgenommen gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ich war auch, und da möchte ich den Teil von Korkut gar nicht angreifen, skeptisch, ob das funktioniert. Ziehe jetzt im Nachhinein aber den Hut, weil das ja wirklich ergebnistechnisch sehr gut funktioniert. Ja, aber da sieht man, Fußball ist nicht immer rational und schon gar nicht berechenbar. Ich wünsche mir und hoffe mir natürlich als VfB-Fan, dass es so bleibt. Ja, ob es so bleibt, ich weiß es nicht. Warten wir mal ab. Ja, also ich bin froh und glücklich, dass wir nichts mit dem Abstieg momentan zu tun haben, weil wir haben das hinter uns. Das möchte ich wirklich nimmer erleben als Stuttgarter. Definitiv. Ja, wir haben mit Glück sind wir wieder aufgestiegen und egal wer dieses Jahr absteigt, die werden merken, wie schwer das wird, wieder aufzusteigen. Ich bin auch froh, dass wir nicht in die Europa League Ränge reinkommen. Ja, weil das würde uns auch nicht gut tun. So weit sind wir noch nicht als Mannschaft von den Spielern noch nicht gefestigt. Wünsche mir natürlich langfristig, dass wir mit dem VfB wieder Erfolg haben, international spielen und mehr Spiele gewinnen als verlieren. Klar, selbstverständlich, da bin ich ganz Fan.
Ja, logisch, klar. Würdest du denn sagen, die Konstellation, die wir jetzt aktuell haben, trägt das in die nächste Saison mit rein?
Was das Schlimme ist ja wirklich, dass beim Fußball speziell bei uns in Stuttgart doch so viel vom Erfolg abhängt. Das heißt, wenn wir Erfolg haben, wird es natürlich so sein. Und wenn nicht, wird wie immer alles diskutiert und zur Diskussion gestellt. Ja? Ja. Also von Reschke bis Korkut bis zu jedem einzelnen Spieler. Ja? Also ich wünsche mir es natürlich als VfB. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch schaffen, den einen oder anderen Guten dazu zu bekommen, der auch dauerhaft bei uns bleibt, mit dem ich mich auch als Fan identifizieren kann. Ja? Wird schwer genug. Ja, aber da vertraue ich und hoffe ich jetzt mal drauf.
Ja, richtig. Also ja, die Diskussionen gehen ja schon los. Ich glaube, so ein bisschen muss man ja zugeben, ist so dieses viel zitierte Momentum ja jetzt verloren gegangen, das auch Korkut so mitgebracht hat, wo zumindest nachher die Ergebnisse in Form der Punkte gestimmt haben. Die Frage, die man sich jetzt natürlich schon stellen kann, und deswegen ja, habe ich sie auch gestellt, inwieweit das eben tragfähig ist und da was auch entwickelt werden kann. Weil, ja, so wie du gesagt hast, das, wofür uns ja auch viele wahrscheinlich in Fußball-Deutschland beneidet haben, was wir da mit Schindelmeiser und mit Wolf hatten, ich habe es immer für mich so ein bisschen als Versprechen in die Zukunft formuliert, wo man halt das Gefühl hatte, dass das sind Personen am Werk, die haben sich so ein bisschen distanziert von manchem Mechanismus, der ganz normal ist irgendwie oder vermeintlich normal ist. Und die da auch wirklich was entwickeln wollen und auch entwickeln können. Warum Schindelmeiser gehen musste, so offiziell hat man ja nie was gehört. Bei Wolf war es dann etwas transparenter. Aber man muss ja schon sagen, dass wir jetzt wieder da angekommen sind, wo wir eigentlich davor auch waren. Ja? Und deswegen, also ich bin tatsächlich skeptisch und ich betone auch immer wieder, dass es da auf gar keinen Fall irgendwie gegen die Person Teil von Korkut zum Beispiel geht. Dieser viel zitierte Shitstorm, der da auch über Wochen noch durch jeden möglichen Presseartikel getrieben wurde, ging mir auch gewaltig auf den Nerv, sondern man muss es einfach beurteilen, wie die Ergebnisse sind, aber auch wie eine Entwicklung ist und was meiner Meinung nach auch nicht so voneinander zu trennen ist. Und da ja, ist es gerade ein bisschen langsamer geworden. Ja. Ich weiß nicht tatsächlich, ob wir jetzt noch Punkte gewinnen, weil die Gegner, die wir jetzt noch haben, die Das ist ein ganz schönes Brett, angefangen am Samstag gegen Bremen. Mhm. Und vielleicht ist dann die ausgerufene 40-Punkte-Marke am Ende dann doch nicht geknackt. Ja, man weiß es nicht.
Klar, logisch. Also da, ich hoffe natürlich, dass wir die 40-Punkte-Marke knacken, dass wir da relativ schnell total sicher sind, weil wäre für uns als Verein ja wichtig, auch für die Kaderplanung, ja, dass man absolut relativ frühzeitig Sicherheit von Trainer, Umfeld, Kader, wer bleibt, wer geht, wen kann man verpflichten. Das ist ja was natürlich erschwerend für unseren VfB die letzten Jahre immer hinzukam. Ja, egal wer der Sportvorstand war oder Präsident oder Trainer, die Unsicherheit in der Planung. Und das ist eigentlich schwer, gut zu planen, wenn man große Unsicherheit hat. Ja, also da hoffe ich wirklich, dass wir dieses Jahr eine gute Sicherheit haben und eine gute Planung machen können. Ja, und das andere, leider hat es mittlerweile Schule gemacht im Fußball, dass man relativ schnell halt Personen austauscht. Ja, und leider, auch beim Wolf und jetzt beim Korkut muss man sehen, funktioniert es ja oft. Ja, und es gibt die Ausnahme, sind ja eigentlich so Konstellationen wie, was fällt mir, wie Freiburg zum Beispiel, ja, wo über Jahre die 2, 3 wichtigen Leute, und über Jahre meine ich jetzt nicht 2, 3, sondern 10, 15 Jahre lang zusammenarbeiten, durch dick und dünn gewachsene Strukturen sind, das ist ja fast nicht mehr die Regel. Ja, also so wie es bei uns ist, ist ja fast die Regel. Ja, ich wünsche mir das auch anders, aber da gehört eigentlich auch dazu, da brauchen wir eigentlich auch die richtigen Leute. Da brauchen wir die richtigen Leute, die wir wollen, die zu uns kommen, die wir bezahlen können und die dauerhaft da bleiben. Und auch die gibt es heute leider immer weniger. Ja?
Richtig, richtig. Ja, also dieses... es wird ja auch ganz gerne dann negativ konnotiert als Söldnertum bezeichnet, das macht schon Schule, klar. Also nicht umsonst gibt es wahrscheinlich mittlerweile kaum noch einen Vertrag, wo irgendeine Ausstiegsklausel dann auch drin ist.
Ja, und ich finde auch grundsätzlich für uns, als Stuttgart, ich meine, klar, wir haben auch andere schöne Zeiten erlebt, aber der Wettbewerb ist härter geworden. Die Mitbewerber sind näher an uns herangerückt. Und da meine ich jetzt wirklich von Augsburg über Hoffenheim bis Freiburg, ja. Es sind große Mitbewerber wie Rasenballsport Leipzig hinzugekommen, die zum Teil bei uns schon gute junge Talente abgreifen, bevor die bei uns im Profibereich kommen. Das ist für mich auch so ein Zeichen, dass es schade ist, dass wir es nicht mehr schaffen, junge Talente bei uns zu halten, um die zu Profis zu machen, sondern dass wir die schon verlieren, bevor sie Profis sind.
Ja, richtig. Also da bin ich tatsächlich auch mal sehr gespannt. Morgen ist ja diese VfB im Dialogveranstaltung, wo es genau um die Neuausrichtung der Jugendarbeit gehen soll. Was es da erarbeitet wurde die letzten Monate unter Führung von Thomas Hitzlsperger auch. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, was da rauskommt tatsächlich, was man sich da überlegt hat.
Ja, ja. Also ich freue mich jetzt schon drüber, dass man so eine zweite Mannschaft mit U21 erhält, weil ich finde das wirklich eine gute Sache, ja, wo man jungen Spielern eine Perspektive bieten kann, wo man die halten, wo man die großziehen kann. Und auch mit der U21 finde ich eine gute Sache. Ich befürchte nur, dass egal, ob dieses Nachwuchsleistungszentrum oder die U21, dass das halt nicht so schnell Früchte trägt, wie wir es gerne hätten. Und wenn es Früchte trägt, dass wir dann die Früchte nicht ernten können, sondern dass sie dann nachher wieder woanders spielen.
Ja? Die Gefahr besteht natürlich. Und ich meine, wir haben jetzt auch schon viel Zeit verloren. Ich erinnere mich noch an die Pressekonferenz von Robin Dutt, dieses Groß-Rheine-Machen da, wo es dann auch hieß, und wir definieren jetzt eine Strategie, die über alle Mannschaften hinweg gilt, wie wir spielen wollen, wie die taktisch ausgebildet werden und. Ob da jetzt wirklich was passiert ist, ich weiß nicht. Die Durchlässigkeit ist ja definitiv nicht gegeben, da kam ja gar nichts mehr. Aber seitdem sind halt auch schon wieder Jahre vergangen im Prinzip. Mhm. Und ja, wie du sagst, selbst wenn man jetzt anfängt, die Früchte wird man, wenn man sie dann ernten kann oder sich länger dran erfreuen kann, erst in ein paar Jahren dann eben haben.
Genau. Und auch zum Thema Durchlässigkeit, wenn wir es halt nicht mehr schaffen, die guten jungen Spieler zu halten, weil die woanders hingehen. Ich meine, eine Durchlässigkeit von schlechten Spielern wünsche ich mir auch nicht.
Nee, natürlich.
Das ist ja logisch, klar. Nur, dass es durchlässig ist und dann auch mit durchlässigen Spieler in der zweiten Liga zu spielen, will auch kein VfB-Fan, ist ja auch klar. Ja, nee, da brauchst du auch das Potenzial. Also ja, ich hoffe und wünsche mir wirklich, dass der Thomas Hitzlsperger dann einen guten Job macht. Ich halte viel von ihm. Ja. Aber das Ergebnis, das wird nicht kurzfristig, das muss man langfristig bewerten. Und das Problem ist im Fußball, was langfristig gibt, selten. Meistens werden kurzfristige Entscheidungen getroffen. Da ist jemand schneller weg, wie er da ist. Und das kann uns dort nachher auch passieren.
Ja, also dem Gefühl nach ist schon manche politische Entscheidung langfristiger als alles das, was in der Bundesliga irgendwie da vor sich geht und, Und auch da sind es dann nur 4 Jahre in der Politik, ja.
Stimmt.
In der Regel.
In der Regel, ja. Stimmt, ja.
Super. Also, ich glaube, wir haben einen gewaltigen Bogen heute gespannt. Ja, vom FC Playfair über die UNESCO-Geschichte bis hin zum VfB und was denn da so los ist und was auch vielleicht noch auf uns zukommt. Ich danke dir an der Stelle schon mal, dass wir uns unterhalten durften.
Ich danke dir für die Einladung, für das angenehme Gespräch und freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen.
Genau, ein paar Tage noch, dann treffen wir uns. Ich werde natürlich die wichtigsten Links zur Website und so weiter auch in den Shownotes verlinken. Man findet es dann auch bei mir im Blog entsprechend.
Super.
Empfehle auch allen, dem neuen Twitter-Account zu folgen, der auch erst ein paar Tage alt ist.
Stimmt, ja, wir versuchen täglich besser zu werden.
Ja, das war tatsächlich die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Warum gibt es keinen Twitter-Account? Weil eigentlich Twitter ist ja das Medium, wo man wahrscheinlich relativ so in der Gesamtheit auf fruchtbaren Boden fällt.
Ja,
von den Leuten, Problem, die da unterwegs sind.
Weißt du, wo fängst du an? Wir haben angefangen natürlich erstmal mit dem Verein, dann macht man eine Homepage, dann machst du Infrastruktur, dann machst du Telefonnummern, dann suchst du möglichst viele Freiwillige, die gut qualifiziert sind, viel Zeit haben und gern für uns ehrenamtlich arbeiten. Wird auch schon schwer. Dann musst du Social Medias von Instagram, Twitter und ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Da bin ich dann zum Teil auch selber schon zu alt. Ja, also ich bin jetzt auch nicht der große Twitterer. Du brauchst dann jemanden, dem du das Vertrauen hast, der das gut macht und kann. Da haben wir jetzt Gott sei Dank den Marcel Pross. Bei uns als junger Kerl, also haben wir auch 3 junge Wilde bei uns, die das jetzt top machen und das, wir haben eigentlich, weißt, wir sind ein eingetragener Verein, wir sind da semi-professionell, wir sind Amateure, das merkt man leider auch oft. Also wenn man sich bei uns meldet, kriegt man nicht am gleichen Tag oft eine E-Mail-Antwort. Das dauert dann mal 1-2 Tage. Wir versuchen das zu professionalisieren, aber das halt im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil wir nicht große Sponsoren, wir haben keine, wir sammeln kein Geld ein, wir wollen auch nicht 100.000 Mitglieder erreichen, sondern wir wollen das, was wir machen, aus Überzeugung tun, das lieber langsam und richtig. Und manche Sachen müssen wir dann halt zurückstellen oder erstmal verzichten. Und zum Thema Kommunikation, ich glaube, das wird noch was. Da freue ich mich dann drauf, wenn ich das dir dann mitteilen kann. Ich glaube, da haben wir noch eine ganz gute Idee zum Thema Kommunikation von Fans für Fans. Und wenn alles klappt, können wir es vielleicht zur neuen Bundesliga-Saison dann präsentieren.
Damit gibt es natürlich noch einen üblen Cliffhanger mit, ja, wo wir jetzt gespannt sind, was denn da auf uns zukommt. Lassen wir uns da überraschen an der Stelle.
Das Geilste kommt erst noch.
So muss es sein. Das Beste liegt immer vor uns. Klaus, ich danke dir.
Und ich danke dir. Vielen lieben Dank.
Freue mich, dass wir sprechen konnten. Und ja, bis die Tage dann.
Ich wünsche einen schönen Abend. Danke dir. Ciao, mein Lieber.
Ciao. Ciao.
Tschüss.
Ja, so viel zum ersten Gast in der Nachspielzeit. Eine Premiere und wie immer nach einer Premiere interessiert es natürlich, wie fandet ihr es? Ist es ein Format, an dem man auch in der Zukunft arbeiten sollte? Sind Gäste, die vielleicht auch mal ein bisschen außerhalb des VfBs sind oder mit Themen außerhalb des VfBs interessant für euch? Schreibt mich an, kommentiert im Blog, schreibt mich auf Twitter an, da bin ich ja der @brustring1893. Oder schreibt mir auch auf Facebook. Mich interessieren eure Meinungen. Eure Meinungen interessieren mich dann auch noch auf den Plattformen eurer Wahl, wo ihr dann die Nachspielzeit bewerten könnt. Tut dies bitte. Das hilft mir und das hilft vor allem aber auch anderen fußballinteressierten Podcast-Hörern oder VfB-begeisterten Podcast-Hörern, die Nachspielzeit zu entdecken. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange, bis die Folge 8 erscheint. Schauen wir mal, welche Themen sich ergeben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage ciao.